kann aus tiefster Überzeugung sagen, dass Gott angefangen hat, hier in unserer Mitte etwas Neues zu tun, ihr Lieben. Ich kann aus voller Überzeugung mittlerweile sagen, dass Gott hier in unserer Mitte angefangen hat, sein Reich zu manifestieren. Und es sind einige, mit denen wir unterwegs sind, die das momentan erleben, wie Gott angefangen hat, das Leben zu transformieren, Menschen zu ziehen, Verlorene zu ziehen. Ich kann aus vollster Überzeugung sagen, hier hat Gott angefangen, einen Ort aufzubauen, wo Menschen ermutigt werden, wo Menschen aufgebaut werden, wo Menschen Hoffnung bekommen, wo Menschen Jesus Christus begegnen. Amen. Und Herr, wir danken dir für all das, was du tust, all das, was du tun wirst, auch in Zukunft und was du angefangen hast, auch im Verborgenen. Und dass Menschen Heilung erleben, Jesus begegnen, dem Leben begegnen, in einer kaputten, zerbrochenen Welt. Danke, dass du dabei bist, uns deine Vision zu geben. Deine Vision. Alle Ehre gebührt dir, Jesus. Ihr dürft euch gerne setzen. Ich habe Jonas gebeten, nochmal kurz im Hintergrund ein bisschen zu spielen. Ich möchte euch, bevor ich in meine Predigt gehe, möchte ich euch mit hineinnehmen. Viele wissen, dass im Juni 2022 Gott mich durch einen tiefen Zerbruch geführt hat, wo Dinge in meinem Leben nicht so liefen, wie sie sollten, wie ich es wollte. Und Gott hat angefangen, zu mir zu sprechen und hat gesagt, ich möchte, dass du dein Leben, dein Haus, deine Zeit öffnest für Menschen, die ich dir zeigen werde. Und er hat mich mit Leuten in Berührung gebracht, die Jesus noch nicht kennen. Und wir haben angefangen, uns mit denen zu treffen. Ich habe angefangen, sie einzuladen. Ich habe angefangen, für sie zu beten, zu fasten. Und wir haben angefangen, Leute zu trainieren, auszubilden in demselben Mindset. Weitere Leute fingen an, ihre Häuser zu öffnen. Menschen kommen Woche für Woche, die sind noch nicht hier. Aber sie sind schon Teil unserer Gemeinde. Glaubst du das? Aber sie sind noch nicht da. Also hier. Und ich habe euch das letzte Mal erzählt, dass bei uns in meiner Kleingruppe ein Ehepaar da ist, wo es jetzt zu weit führen würde, um zu erklären, wie sie überhaupt reingekommen ist. Sie als Frau hat mit Glauben gar nichts zu tun gehabt. Und sie fing an zu kommen und am Anfang, irgendwann habe ich gefragt, sag mal, warum kommt ihr eigentlich? Und dann sagen sie, weil wir merken, wie sich unser Leben anfängt zu verändern. Und letzte Woche hatten wir wieder unseren Abend. Und du merkst richtig, wie sie sich anfangen, mehr und mehr zu öffnen und mehr auch sich zu integrieren, an den Gesprächen zu beteiligen. Am Anfang waren sie noch sehr skeptisch, beobachtend. Ich sage euch, es ist ein Genuss zuzuschauen, wenn Menschen anfangen, sich für Gott zu öffnen. Es ist eine Freude. Und dann war Freitag. Und dann kriege ich eine Nachricht von Sarah, von meiner Frau. Da sagt sie, du weißt ja, dass wir jetzt mit unseren Frauen, mit der Frauenarbeit wertvoll einen Abend planen mit Elvira. Ein Genussabend mit Elvira Lang, wo sie Musik machen wird und auch die Botschaft weitergeben wird. Rate mal, wer die erste Person ist von all den Frauen, die sich überhaupt angemeldet hat. Ich habe keine Ahnung. Es ist die Ingrid aus unserer Zellgruppe. Die erste Frau von all den Frauen. Ich bin dabei. Sind das nicht Wunder, die Gott tut? Wo der Hunger der Welt vielleicht manchmal größer ist als unser eigener. Die Menschen brauchen Jesus. Amen. Es geht nur um Jesus. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo Jesus erfahrbar wird. Amen. Und deswegen, lass uns beten. Lass uns beten für diesen Abend. Lass uns beten, dass die Leute kommen. Lass uns beten, dass noch ein paar mehr aus der Gemeinde sich anmelden für diesen Abend. Aber lass uns auch beten, dass noch viele weitere, die Jesus noch nicht kennen, Jesus in ihr Leben einladen. Amen. Lass uns für Elvira beten, die diesen Abend im Gebet vorbereitet, wo Dinge umkämpft sind. Das sind die Punkte, wo Räume entstehen, wo Menschen mit Gott in Berührung kommen können. Amen. Und wir haben wunderbare Gaben, wunderbare Menschen, die sich aufmachen, die all in gehen und die sagen, Jesus, ich gebe alles dir, damit dein Reich gebaut wird. Amen. Und Jesus will auch dich gebrauchen. Und vielleicht beten wir jetzt einfach für diesen Abend. Elvira, wir beten auch für dich. Vielleicht magst du aufstehen. Vielleicht mögen ein paar Leute auch zu ihr gehen. Dass sie gesund bleibt, dass sie wirklich, dass es ein richtig guter Abend wird. Jesus, wir danken dir für die Frauen, die in unserer Gemeinde zusammenstehen, die sich aufgemacht haben und die eine Vision haben. Unsere Frauen haben eine Vision, dass Frauen gerettet werden, dass Frauen den Vater begegnen und dass Frauen in ihre Berufung und ihre Identität kommen. Dass sie gestärkt werden in ihrer Identität als Frau. Wir danken dir für Elvira und wir bitten dich um deinen Segen für sie. Wir bitten dich, dass du sie anrührst. Wir bitten dich um Gesundheit. Und wir bitten dich, dass da, wo die Kämpfe momentan auch da sind, dass du sie schützt, als Familie, auch ihre Familie. Und wir wollen auch diesen Abend im Gebet wirklich vorbereiten, Herr. Danke für diesen Raum, der entsteht. Dass Menschen mit dir in Berührung kommen. Wir bitten dich, Herr, für Salbung auch. Wenn Elvira singt, wenn Elvira auch ihre Botschaft weitergibt, Herr. Auch die Mitarbeiter, Herr, wir bitten dich, segne sie. Danke für unser wertvoll Team. Danke für unser wertvoll Team. Danke für die Frauen, die sich hier aufgemacht haben, den Frauen zu dienen. Und wir wollen sagen, wir stehen hinter euch. Wir lieben euch. Und wir beten für euch. Dass Gottes Reich sich ausbreitet. In Jesu Namen. Amen. 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 Vielleicht können alle Frauen, die hier sind, die im Wertvoll-Team sind, einfach mal ganz kurz die Hand heben, damit wir, oder aufstehen, steht mal kurz auf, damit man euch sieht. Hey, das sind. Danke euch für euren Dienst. Vielen Dank. Ja, danke dir, Jonas, auch. Hey, du spielst so toll Klavier, Jonas. Unglaublich. Ich liebe es. Ich möchte heute über der Titel meiner Predigt heute lautet Die heidnische Witwe von Zapat. Und es geht um Mitgefühl, das teilt, wenn Geben unmöglich scheint. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben schon erlebt hast, dass du manchmal Phasen, Momente, Zeiten hast, wo du das Gefühl hast, du kannst nichts geben. Du weißt nicht, was du geben kannst. Kennt das jemand? So Momente, wo du denkst, ich habe nichts zu geben. Und wir möchten uns kurz den Kontext anschauen. Israel lebt in einer geistlichen Dürre. Wir sehen, König Ahab heiratete Isabel aus Sidon. Und Isabel, wir wissen, wie Isabel drauf sein konnte. Ja, dass sie den Prophet Elia zum Einschüchtern brachte, dass er floh, dass er Angst hatte. Und das Volk verlässt Gott und wendet sich dem Baalkult zu und fing an, Götzen anzubeten. Und der Prophet betete und es regnete 3 Jahre lang nicht. Was für eine Vollmacht, oder? Also, ich meine, das musst du mal können. Einmal ein Gebet sprechen und dann regnet es 3 Jahre nicht. Ja, also. Ich würde nächstes Jahr auch hoffentlich ein Gebet sprechen, dass wir ein bisschen mehr Sommertage haben, ein paar schöne Tage, okay? Seid ihr mit mir? Betet ihr mit mir? Und dann darf es aber auch regnen ab und zu. So in der Nacht. Nachts, okay? Und das Volk Israel lebt in einer nationalen Katastrophe. Die Ernte verdorrte, das Vieh wurde geschlachtet, Hunde herrschte im Land und es war eine Zeit der Verzweiflung. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das vorstellen können in unserem Land, dass wirklich gar nichts mehr da ist. Meine Generation kann sich das zumindest hier in diesem Land nicht vorstellen. Vielleicht, wenn du in anderen Ländern warst, es gesehen hast. Aber so die Kriegsgeneration in bestimmten Phasen kann sich vielleicht noch daran erinnern. Meine Oma hat mir immer erzählt von Situationen damals, wo sie nichts zu essen hat. Und ich erinnere mich an einem Tag, meine Oma hat mir erzählt, weißt du Jürgen, ich war auf dem Feld, ich habe gearbeitet und es war heiß. Und dann bin ich nach Hause gegangen, ich habe mich ans Fensterbrett gelehnt, so. Ich habe angefangen zu weinen, ich weiß nicht, wie lange ich geweint habe. Ich habe irgendwann aufgehört zu weinen und bin aufs Feld gegangen. Weißt du, was das war zu Hause? Das war mein Essen. Meine Tränen. Als sie mir das gesagt hat, ich konnte das nicht aushalten, ich musste den Raum verlassen. Ich habe gesagt, Gott, lass uns sowas nie erleben. Aber genau dieser Zustand war damals. Und Gott überraschte plötzlich die ganze Situation. Zuvor hatte Gott Elia am Bach Krittig durch Raben versorgt und bis auch der Bach austrocknete. Und jetzt brachte Elia eine neue Versorgungsquelle. Gott schickte plötzlich den Spot auf eine Frau, eine heidnische Frau, nicht das Volk Israel, sondern eine heidnische Frau, eine Witwe, und setzte plötzlich einen Spot auf sie. Ausgerechnet in Sidon, der Heimat von Isabel, ihr Lieben. Gott ist, wisst ihr, was sagt es mir? Es kann, selbst wenn die dämonischen Dinge, selbst wenn zerstörerische Dinge irgendwo am Herrschen sind, Gott kann genau dort Licht hervorbringen. Amen. Für Gott ist nämlich nichts unmöglich. Seid ihr mit mir? Glauben wir das? Und wir schauen uns jetzt einen Text an und den werden wir ein bisschen expositorisch, also einfach Vers für Vers vorgehen und uns ein bisschen mehr reinarbeiten, was dort steht, was dort heißt. Schaut in Verse 8 bis 9 und dort heißt es, und das Wort des Herrn geschah zu ihm, mach dich auf, also zu Elia, geh nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort eine Witwe geboten, dich zu versorgen. Es heißt hier, das Wort des Herrn geschah. Und das ist eine Standardformel für göttliche Offenbarung. Immer wenn das gesagt wird, dann hat jemand eine Offenbarung, hat eine Erkenntnis von Gott bekommen. Und Gott spricht nicht als Vorschlag, sondern er sagt, ich befehle es dir, mach das jetzt. Ich wünsche mir für mein Leben nicht, dass Gott mir Vorschläge macht. Ich möchte, dass er mir Dinge sagt und befiehlt. Amen. Und dass ich die dann natürlich auch tue, okay? Das ist so die andere Seite der Medaille. Und Zapat, das zu Sidon gehört, heißt es. Und geografisch und theologisch ist eigentlich schockierend. Das ist nämlich Feindesland für Israel. Ausgerechnet die Heimat von Isabel und dann einer Witwe. Hallo? Witwen waren die Ärmsten der Armen. Ohne Rechte, ohne Einkommen und ohne Sicherheit. Es heißt hier, ich habe ihr geboten. Hebräisch Zwivit. Wie konnte Gott einer Heiden gebieten? Wie konnte Gott zu diesen Leuten sprechen? Wie konnte Gott überhaupt so eine Person sich aussuchen? Das zeigt die Souveränität Gottes. Gott sucht sich aus, wen er will. Amen. Deswegen brauchst du auch, wenn du auf dein Leben schaust, nicht immer darüber nachdenken, wie klein oder wie groß du bist. Das spielt für Gott überhaupt keine Rolle. Amen. Gott kann jeden Einzelnen gebrauchen. Gott ist nicht an menschlichen Kategorien gebunden. Er kann jeden gebrauchen. Und dann lesen wir Vers 10. Als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die Holzstücke auflas, und er rief ihr zu, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinke. Dieses, was wir hier lesen, ist ein, wir sehen hier Zeichen von extremer Armut. Am Stadttor oder Stadttoren waren Zentren des öffentlichen Lebens, aber auch Orte der Not, wo sich die Armen sammelten. Hier gingen Leute vorbei und hier waren auch die Armen zu finden. Und dann lesen wir hier, dass sie Holzstücke auflas. Und das hebräische Wort koshesh deutet auf mühsames Sammeln hin. Auf, das sind Reste, das sind nicht die tollen Holzstämme vom Obi hier, sondern das sind irgendwelche Holzstücke, die einfach liegen bleiben, die niemand mehr möchte. Und dann die Bitte um Wasser. Eine Bitte um Wasser. Elia testete jetzt ihre Bereitschaft. Elia guckte jetzt, wie reagiert sie? Gib mir ein bisschen Wasser. Und dann sehen wir in Vers 11 die verschärfte Bitte. Schaut mal, als sie aber hinging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring mir doch auch ein bisschen Brot in deine Hand mit. Bring mir Wasser, bring mir Brot. Merken wir beim Studieren des Textes, hier sehen wir, als sie aber hinging, um es zu holen. Die Witwe hörte von Elia und was tat sie? Sie reagierte sofort. Sie wartete nicht, sie fing nicht an zu diskutieren, sondern sie reagierte sofort. Das nenne ich Glauben, oder? Das wünsche ich mir auch für mein Leben. Sie zögerte nicht. Ihre erste Reaktion war Gastfreundschaft. Natürlich. Das zeigt ihren Charakter. Ein bisschen Brot. Ein Stückchen Brot. In einer Hungerszeit. Weißt du eigentlich, dass wir selber nicht viel zu essen haben? Erkennst du gerade nicht die Situation, lieber Elia? Was ist denn los mit dir? Was bist denn du für ein Kerl? Kommst einfach zu irgendeiner wildfremden Frau und bittest um sowas. Und dann lesen wir Vers 12, die schockierende Wahrheit. Und jetzt schaut mal, einfach nur um den Kontext, was hier eigentlich passiert. So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sagt sie, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich bereite es mir und meinem Sohn zu, dass wir es essen und dann sterben. Was für eine Situation. Versetzen wir uns mal hier hinein. Diese Frau war verzweifelt. Diese Frau hatte nichts mehr. So wahr der Herr dein Gott lebt, sagt sie. Eine Handvoll Mehl. Dieses Wort für Mehl, eine Handvoll Mehl, meint buchstäblich nur 100 bis 200 Gramm. Ich meine, mit 100 bis 200 Gramm, was wollen wir damit machen, Schatz? Da kriegen wir niemanden satt. Ein wenig Öl, ein kleiner Krug, ein wenig, vielleicht ein paar Esslöffel und dann sterben. Ich habe mich versucht, da rein zu denken, rein zu versetzen. Diese Frau ist einfach realistisch. Ja, wir haben nur so und so viel und wir essen das und wir werden sterben. Wir haben nichts mehr. Sie plant bereits ihren Tod und den ihres Sohnes. Sie weiß, das kommt auf uns zu. Und dann in Vers 13 bis 14 kommt die radikale Herausforderung. Fürchte dich nicht, mache mir davon zuerst einen kleinen Kuchen und bringe ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas machen. Fürchte dich nicht, Elia sagt, fürchte dich nicht. Wusstet ihr, dass die Aufforderung in der Bibel, fürchte dich nicht, sehr häufig vorkommt? Immer wieder sagt Gott, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Wer freut sich, wenn Gott uns sagt, fürchte dich nicht? Und wie Gott sagt uns immer wieder, egal in welcher Situation wir uns befinden, er sagt uns immer wieder, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Und ich glaube, das ist ein Ruf, auch prophetisch, auch in der Zeit, in der wir leben, auf das, was auf uns zukommt. Er sagt, fürchtet euch nicht. Amen. Habt keine Angst. Über 300 Mal wird es in der Bibel gesagt, fürchte dich nicht. Und dann sagt Elia etwas ganz Wichtiges, Entscheidendes. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, aber zuerst, in all dem, wo du gerade drin stehst, zuerst bring's mir. Zuerst bring's mir. Und jetzt könnte man denken, das ist aber ein bisschen egoistisch. Elia. Also ich würde mit ihr so nicht sprechen. Aber Elia tat es. Warum? Weil Elia im Auftrag Gottes mit ihr sprach. Und er wollte hier geistliche Prinzipien weitergeben. Denn es geht in unserem Leben immer auch um eine Prioritätsfrage. Seid ihr mit mir? Was in meinem Leben hat die oberste Priorität? Und wenn du meinen Kalender dir anschaust, dann wirst du herausfinden wahrscheinlich, was Priorität in meinem Leben hat, oder? Darf ich mal deinen Kalender anschauen? Ich glaube, wenn wir schauen, was ist in unserem Leben wirklich an erster Stelle, und Elia beginnt mit fürchte dich nicht, aber die Herausforderung ist, mach mir zuerst. Und Elia testete nicht ihre Großzügigkeit, er testete ihren Glauben. Wer hat das schon mal erlebt, wie Gott unseren Glauben testet? Ja? Gott testet immer wieder meinen Glauben. Vertraust du mir, Jürgen? Vertraust du mir, wo du jetzt gerade drin stehst? Vertraust du mir, wenn ihr Verlust erlebt habt? Vor 2 oder 3 Jahren haben wir ein Häuschen in Kroatien gebucht, wollten nach Kroatien Urlaub machen und dann stellt sich heraus, das war eine Betrugsgeschichte und wir haben richtig viel Geld verloren. Und dann sitzen wir dort, erklären es irgendwie unseren Kindern und dann lesen wir auch, wie Leute in Urlaub gefahren sind und lange Wegstrecken auf sich genommen haben und auch die betrogen wurden. Und das Haus war voll, da waren andere Leute. Ich habe gedacht, Gott sei Dank ist uns das nicht passiert. Und in diesem Moment hat Gott auch mich neu herausgefordert, hat gesagt, Jürgen, vertraust du mir? Auch wenn Betrug da ist, vertraust du mir, auch wenn Leute dich betrügen? Und die Verheißung, die hier steht, ist, so spricht der Herr. Elia sagt, das, was ich dir sage, das, was ich dir bringe, das kommt nicht von mir, das kommt von Gott. Jetzt redet Elia nicht als Bedürftiger, sondern als Prophet mit göttlicher Autorität. Und die Verheißung sehen wir hier. Es heißt dort, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug soll nicht abnehmen, bis zu dem Tag, an dem der Herr Regen auf den Erdboden geben wird. Wow. Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug soll nicht aufhören, soll nicht leer werden. Und mich beeindruckt die Entscheidung dieser Witwe. Sie kennt diesen Gott nicht, der Gott Israels ist fremd, sie hat keine persönliche Beziehung zu ihm, sie hat keine Wunder erlebt, sie hat noch nie göttliches Eingreifen aus erster Hand erlebt. Ihr Sohn und sie werden wahrscheinlich sterben. Wenn sie die falsche Entscheidung trifft, bedeutet es den Tod ihres einzigen Sohnes. Der Verstand sagt nein. Bewahre, was du hast, rette dein Kind. Ihr Kopf, ihre Logik sagt nein. Das geht nicht. Kennst du das? Nein, es geht nicht. Funktioniert nicht. Und dann, schaut, da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Ihre Logik sagt nein, ihr Verstand sagt vielleicht nein, aber sie tut. Warum? Weil sie glaubt. Amen. Weil sie einfach glaubt. Sie tat es. und sie nahm ihr Letztes und gab es weg. Sie stellte einen fremden Gott über ihre eigene Ängste. Sie wählte Vertrauen über Selbstschutz. Und das ist aus Mitgefühl zu Elia. Und dann sehen wir Gottes Antwort. Wir lesen weiter. Und sie aß, sie und er und ihr Haus viele Tage. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab nach den Worten des Herrn. Was für ein Wunder. Es ging nicht aus. Glauben wir an einen Gott des Überflusses? Gott hat mehr als genug. Amen. Gott wird ist unser Versorger. Ich glaube, hier gibt es eine Menge Zeugnisse, eine Menge Leute, die erzählen können, wie Gott sie versorgt in ihrem Leben. Und wir sehen, 2 Jahre dauerte dieses Wunder an. 2 Jahre lang war in ihrem Haus genug Mehl und genug Öl. Täglich genug. Und es wurden 3 Menschen versorgt. Nicht plötzlicher Überfluss. Das Mehl ging nicht aus. Nicht, weil plötzlich riesige Menge da waren, sondern weil Gott täglich nachfüllte, was verbraucht wurde. Das ist der Gott, an den ich glaube. Amen. Gott gibt mir jeden Tag das, was ich brauche. Amen. Jeden Tag stehe ich immer wieder neu auf und sage, Gott, ich kann das eigentlich nicht tun. Ich bin zu schwach. Ich brauche neue Kraft. Wir hatten es heute vor dem Gottesdienst, wo Leute mit Streit hergekommen sind, mit den Kindern, mit Herausforderungen. Und du denkst manchmal, ich kann es nicht tun. Ich schaffe es nicht. Gott, egal was ich mache. Und Gott sagt, komm zu mir, ich gebe dir wieder neue Weisheit. Ich gebe dir neue Kraft. Gott gibt mir täglich neu seine Kraft. Amen. Das Öl nahm nicht ab, weil der Schöpfer des Universums persönlich dafür sorgte. Wenn du noch mit Gott struggles oder wenn du nicht weißt, ja, wie ist es überhaupt, mit diesem Gott zu leben? Wenn du dich auf Gott einlässt, wirst du erleben, dass der Schöpfer, dein Schöpfer, sich persönlich anfängt, um dich zu kümmern. Amen. Er wird persönlich anfangen, dir täglich zu begegnen, dich zu versorgen. Täglich Beweise seiner Treue. Nun, was ist die geistliche Dimension? Warum geschah dieses Wunder, habe ich mich gefragt. War es nur, um Elia zu versorgen? Nein. Es war ein lebendiges Gleichnis für eine tiefere Wahrheit über Gottes Wesen und Wirken. Hier sind 3 geistliche Prinzipien. Mitgefühl multipliziert sich. Ihr wisst, dass wir seit Sommer in einem Prozess von Mitgefühl stehen und sind. Und die Witwe teilte aus Mitgefühl. Sie sah Elia und sie hatte Mitgefühl für ihn. Und erlebte das Mitgefühl sich multipliziert. Großzügigkeit bringt uns in Stellung, habe ich hier aufgeschrieben, wenn wir Wunder erleben wollen. Es ist die Großzügigkeit von uns, von unserem Herzen, die plötzlich Wunder entstehen lassen. Wer hat das schon mal erlebt, dass Menschen großzügig zu dir waren, Dinge gemacht haben und es plötzlich dich überrascht hat? Wisst ihr, geben schafft Raum für Wunder. Amen. Geben, wenn wir nicht horten, wenn wir unsere Zeit, Kraft, Geld, Energie, wenn wir es nicht für uns behalten, wenn wir sagen, ich möchte es weitergeben. Ich möchte es nicht für mich behalten. Und ich könnte hier einige Wunder erzählen, die wir hier schon miteinander hier erlebt haben, wie Leute aufgrund von, ich halte es, behalte es nicht für mich, ich gebe, weil ich darin Gottes Segen erlebe. Und es ist eine Freude momentan, wir zu sehen, auch wie auch bei uns, auch in der Familie, auch die Kids sagen, hey Mama, Papa, ich bekomme ja Taschengeld, ne? Ich sage, ja, ihr bekommt Taschengeld. Ich möchte von meinem Taschengeld, möchte ich Gott was zurückgeben. Ja, wie meinst du das? Ja, ich möchte meinen Zehnten, das, was ich, 10% von dem, was ich an Taschengeld bekomme, möchte ich ins Reich Gottes geben. Willst du das wirklich tun? Ja, ich will das tun. Warum? Weil, weißt du, haben sie gesagt, weißt du, immer wenn ich gebe, immer wenn ich was in das Reich Gottes hinein investiere, ob es Geld ist oder Zeit, da sagen die Kleinen schon, Gott gibt immer zurück. Ich gehe bei Gott nie leer aus. Deswegen will ich geben. Ist das nicht eine tolle Haltung? Ja, wenn Kinder schon die Prinzipien von nicht nur horten, nicht nur halten, nicht nur sammeln, nicht nur für mich. Und ich glaube, wir als Kirche in unserem Land haben eine der stärksten Waffen, die wir haben. Und das ist unsere Fähigkeit zu geben, oder? Nicht nur zu halten, nicht nur für uns. Entgegen der gesellschaftlichen Kultur zu geben, zu sehen, zu segnen. Die Witwe gab, bevor sie Gottes Gnade erfahren hatte. Auch interessant. Bei uns ist so oft, wir fangen an zu geben, weil wir sagen, hey, irgendwie, ich mache da gute Erfahrungen mit. Aber diese Frau hat alles gegeben, bevor sie Dinge sah. Und ich dachte, diesen Glauben, den möchte ich haben. Auch wenn ich nichts sehe, auch wenn ich nichts empfange, ich möchte geben. Deswegen haben wir angefangen, unsere Häuser zu öffnen. Deswegen leben wir das. Deswegen investieren wir unsere Zeit, Kraft, Geld, Energie. Der Alex kocht jede Woche für seine Leute. Jede Woche verköstigt er sie. Ich sage immer wieder, in seiner Gruppe wäre ich gern, weil ich koche jetzt bei mir nicht jede Woche. Ja. Und dann habe ich gefragt, Alex, warum machst du das? Er sagt, warum ich das mache? Weil ich das machen möchte. Weil ich das gerne mache. Man liebt, man gibt, man umsorgt sich, man investiert in Menschen. Warum? Zuerst Gott. Amen. Setze Gott an die erste Stelle. Und dieselbe Logik, die Jesus später lehrte. Jesus hat auch mal gesagt, trachtet was? Zuerst nach dem Reich Gottes. Nun, was ist die Anwendung für uns heute? Ich habe aufgeschrieben hier, wenn Teilen unmöglich scheint. Mein erster Punkt ist, ihr Lieben, Mitgefühl ist kostspielig. Mitgefühl ist kostspielig. Echtes Mitgefühl wird dich etwas kosten. Seid ihr mit mir? Schön, dass ihr ermutigt seid. Wenn man ein dankbares Herz hat, wenn man erlebt hat, was Gott in einem Leben tut, dann ist es auch leichter zu geben, oder? Dann ist es leichter. Frag dich, wo ruft Gott dich zu geben, obwohl es dir schwerfällt? Und ich spreche jetzt nicht nur im Finanziellen, okay? Ich spreche jetzt von meiner Zeit, von meinem Invest, für Menschen da sein. Welcher Elia, eine Frage für dich, welcher Elia klopft an deiner Tür? Welcher Mensch, welches Bedürfnis klopft an deine Tür? Vielleicht ist es der Nachbar, von dem du schon öfter mal gehört hast, dass es dem nicht so gut geht. Oder der gerade in Stress mit seiner Frau oder was weiß ich. Ja? Welcher Elia, welcher Mensch braucht dich? Welches Leben klopft an deine Tür? Und welches Leben fordert dich heraus, das Letzte, das bisschen Zeit, was du vielleicht noch hast, zu investieren? Das Zweite ist, und ich hoffe, da seid ihr mit mir, Teilen öffnet Raum für Wunder. Amen. Teilen öffnet Raum für Wunder. Gott kann in geschlossene Fäuste nichts hineinlegen, aber in offene Hände schon. Wenn wir mit einem geschlossenen Herzen, mit einem geschlossenen Leben durch die Welt gehen, kann er nichts in uns hineinlegen. Aber in offene Hände, in offenes Herzen legt er Dinge hinein. Und dann erleben wir einen natürlichen Überfluss. Wenn wir uns ins Reich Gottes investieren, wenn wir anfangen, Gott an die erste Stelle zu setzen, dann werden wir erleben, wie Gott uns führt, wie Gott Überfluss schenkt und wie Wunder anfangen zu entstehen. Und das Dritte ist, Großzügigkeit zu leben in der Knappheit. Denn die größte Versuchung ist es, in Krisenzeiten zu horten, zu sammeln, zu bewahren, oder? In Krisenzeiten an sich zu denken. Aber Gott ruft uns zu dem Gegenteil, gerade in der Knappheit großzügig zu sein. Amen. Und dann sehen wir aber auch die Aspekte des Evangeliums. Gott sucht Außenseiter. Gott sendet Elia nicht zu Israel, sondern zu einer heidnischen Witwe. Eine Frau ohne Ansehen, ohne Einfluss und ohne Zukunft. Und das Evangelium, ihr Lieben, beginnt genau hier. Gott sucht nicht die Starken, sondern die Verlorenen. Seid ihr dabei? Gott sucht die Verlorenen. So wie Jesus später über Zapat sprach, über diese Frau und damit zeigt, dass Gottes Gnade allen Menschen gilt, unabhängig von Herkunft und Religion. Gott liebt alle Menschen. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Und die Frage ist, mache ich mich mit auf? Öffne ich mein Herz? Lasse ich mich von Gottes Liebe erfüllen? Lasse ich mich von Gottes Liebe auch füllen für diese verlorenen Menschen? Und dann der Prophet Elia steht eigentlich für Jesus. Elia steht hier stellvertretend für Jesus, der in eine Welt des Mangels kommt, geistig wie materiell, und Menschen auffordert, ihm zuerst zu vertrauen. Vertraut mir, vertraut nicht den Versprechungen unterschiedlicher Propheten und Religionen. Und wie Elia sagte auch Jesus, fürchte dich nicht, und wer mir vertraut, wird nicht verhungern. Beide rufen zu einem radikalen Glauben auf. Glaubt an mich, glaubt an mich, glaubt an Jesus. Und dann das Dritte, das Brot als Vorausbild. Das Brot, das nicht ausgeht, ist ein prophetischer Hinweis auf Jesus, das Brot des Lebens. Jesus hat sich als Brot des Lebens bezeichnet. Und die Witwe erlebt tägliche Versorgung, wie wir täglich Gnade empfangen. In Jesus haben wir nie Mangel. Amen. Glauben heißt, das ist das Vierte, geben, bevor man empfängt. Die Witwe musste vertrauen, bevor sie sah. Und das ist das Evangelium. Glauben bedeutet, danke Jonas, ich habe mit ihm abgesprochen, dass er uns jetzt nochmal in einer Zeit von Hingabe, Anbetung führt. Glaube bedeutet, dass wir Schritte gehen, Schritte des Glaubens, auch wenn wir vielleicht noch nicht sehen. Wo fordert dich Gott heute Morgen heraus zu glauben, auch wenn du noch nicht siehst? Und das Fünfte, Gottes Gnade überwindet Grenzen. Und diese Geschichte von Elia und mit der Witwe von Zapat zeigt, Gottes Heil gilt nicht nur Israel, sondern auch den Heiden. Und ich möchte dich heute Morgen einfach ermutigen, deine inneren Augen aufzumachen. Wo sind Menschen um dich herum, die Jesus noch nicht kennen? Wo sind Menschen, die Hilfe brauchen? Wo sind Menschen, die Jesus brauchen? Das Evangelium sprengt jede Grenze. Amen. Jede Grenze. Und in dieser Frau spiegelt sich das Herz von Gott wider. Gott sieht den Einzelnen. Gott sieht den Einzelnen. Und ich kann mich erinnern, ich habe ein Jahr für einen Menschen gebetet, der wohnt hier in dem Umfeld. Ein Jahr habe ich für ihn gebetet. Ich habe gesagt, Gott, ich bitte dich, segne ihn. Lass diese Person dich finden, dich kennenlernen. Und nach einem Jahr saß diese Person bei mir im Wohnzimmer. Und dann irgendwann standen wir hier vor der Tür und dann hatte diese Person mich gefragt, sag mal, was machst du eigentlich? Warum lädst du Leute an? Seid ihr so eine Selbsthilfegruppe oder was macht ihr? Was ist das bei euch? Und ich habe gesagt, ja, du kannst es so nennen wie eine Selbsthilfegruppe, aber wir reden über Gott und die Welt. Und dann guckt er mich an und sagt, aber sei mal ganz ehrlich, hast du für mich auch gebetet? Ich sage, ja. Wie lange hast du für mich gebetet? Ich sage, ein Jahr. Ein Jahr? Boah, hast du Geduld. Sag ich, nee, ich wollte schon oft aufgeben. Und dann guckt er mich an und dann sagt er, danke, dass du mich gefunden hast. Danke, dass du dran geblieben bist. Denn ich habe angefangen, Dinge in meinem Leben zu erleben, die ich so vorher nie erlebt habe. Ich glaube, dass Gott dich und dein Leben dazu gebrauchen will, in diese Welt, in diese geistliche Hungerswelt, in diese Hungersnot, dass er dich sendet, dass er dich schickt zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Seid ihr mit mir? Ich glaube, dass er uns als Gemeinde herausfordern möchte, ihn an die erste Stelle zu setzen, ihn zur Priorität zu machen. Ob es die Finanzen sind, ob es unsere Zeit ist, egal was. Wer um dich herum braucht Hilfe, auch wenn du selbst wenig hast. Vertraue auf Gottes Versorgung. Vertraue auf sein Timing. Lebe in deinem, lebe in deinem gefühlten Mangel manchmal. Lebe, vertraue Gott. Lass dich gebrauchen. Gott hat immer genug für alle Menschen. Die heidnische Witwe von Zarpath wurde zur Heldin des Glaubens. Nicht wegen ihrer Theologie, nicht wegen ihrer Herkunft, nicht wegen ihrer Mittel. Sie wurde zur Heldin, weil sie in der größten Not anfing zu teilen. Sehen wir die geistliche Not in dieser Welt? Wenn wir anfangen zu teilen, wenn wir anfangen, Menschen an unser Leben ranzulassen, wenn wir anfangen zu sehen, wie Leute geliebt sind von Gott, uns in sie investieren, dann werden Wunder geschehen. Und ich möchte zum Schluss, ist jetzt nicht geplant, kurz meinen Freund Ben einfach kurz nach vorne bitten. Ich werde nichts machen, keine Sorge, was du später bereuen wirst. Keine Angst. Ich bin mit Ben jetzt einige Zeit unterwegs und Ben war diese Woche bei Alex und hat sein Zeugnis geteilt, seine Geschichte. Alex hat ihn zu sich nach Hause eingeladen und er hat seine Lebensgeschichte erzählt. Wir werden bei einem gewissen, wenn der Moment da ist, wird auch Ben hier auch mal seine Lebensgeschichte teilen. Nochmal in einem anderen Setting. Aber zu sehen, wie ein Mensch aus einem völligen Zerbruch, aus einer wirklich schlimmen, destruktiven Vergangenheit von Gott gezogen wird und wie Gott anfängt, ihn zu gebrauchen, Menschen zu segnen, Menschen zu retten, Zeugnis weiterzugeben. Ihr Lieben, das ist das, was Gott tun möchte hier in unserer Gemeinde. Amen. Er möchte Menschen, so wie Ben, so wie du und ich, gebrauchen, dass wir hinausgehen in diese Welt und das gefühlt Wenige, was wir manchmal haben, dass wir das einfach weitergeben in Treue und in Gehorsam. Und wir werden Wunder sehen. Es werden sich Menschen bekehren. Es werden Menschen gerettet. Und es fühlt sich manchmal an, ich habe so wenig. Ich habe so Mangel. Ich weiß gar nicht, was ich weitergebe. Aber in unserem Gehorsam, wenn Jesus sagt, geht, tut, macht, werden wir Wunder sehen. Und wir möchten vielleicht jetzt einfach mal aufstehen und gemeinsam beten, auch dass wir genau das erleben und dass Gott uns, jeden Einzelnen von uns gebraucht. Vielleicht stehen wir einfach auf jetzt. Vielleicht wenden wir uns auch, wenn du magst, einfach einander zu und dann sagst du, egal wo ich jetzt stehe, dass Gott dich und mich einfach gebraucht, dass Gott dich segnet, dieses Gott an die erste Priorität zu setzen und dann einfach auch wirklich Mut im Glauben haben, Schritte zu gehen, Gehorsamsschritte. Lass uns eine Zeit haben, wo wir uns einander zuwenden. Wenn nicht, wenn du alleine beten möchtest, kein Problem. Aber lass uns eine Zeit von Gebet jetzt haben und des Segnens. Die Band kann uns gerne mit reinnehmen und